Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich habe hier einen kleinen Beutel mitgebracht. Es sind lauter Sonnenblumenkerne darin. Die werden jetzt bald in Gold aufgewogen werden können, nachdem es aus Russland und der Ukraine keine Sonnenblumenkerne mehr gibt, geschweige denn das Öl dazu. Von einem dieser Sonnenblumenkerne möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte vorweg erzählen, eine Geschichte, die ich bei Axel Kühner gefunden habe. Es war ein schöner Frühlingstag, als unser Sonnenblumenkern mit vielen anderen in die Erde versenkt werden sollte. Aber er wollte nicht. Ich lasse nicht einfach über mich verfügen. Ich will mein eigenes Leben führen, sagte er und entwischte der Hausfrau in einem günstigen Moment. Die anderen Kerne riefen ihm noch hinterher, komm doch mit, wir werden ausgesät. Wir haben gehört, dass uns Großes bevorsteht. Aber er zeterte nur, ich will aber nicht ausgesät werden, da müsste ich mich ja schmutzig machen. Man sagt sogar, man könnte dabei sterben. Nein, danke. Das bringt mir nichts. Ich will schließlich noch was vom Leben haben. Er konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Atemlos versteckte er sich unter einem Schrank. Fortan fristete er ein unruhiges Leben dort in seinem Versteck, ständig auf der Flucht vor Besen und Putzlappen. Aber er war doch sein eigener Herr. Bis zum herbstlichen Hausputz, da wurde er entdeckt und als wertloser Kern auf den Abfallhaufen am Gartenzaun geworfen. Man hat mich in meinem Wert völlig verkannt, klagte der Sonnenblumenkern dem welken Rosenblatt auf dem Komposthaufen. Ich gehöre nicht hierher, ich habe wertvolle Öle in mir. Da neigte sich eine große, goldene Blütensonne zu ihm herab. »Wer bist du denn?« fragte der kleine Kern, ganz hingerissen von so viel Schönheit. »Eine Sonnenblume. Ich wurde als Samenkorn vor Monaten in die Erde gelegt.« »Oh, ich will auch in die Erde«, rief der Kern. »Ich will auch.« »Zu spät. Die Saatzeit ist vorbei und dein Leben ist vertrocknet«, sagte die Sonnenblume und wandte ihr schönes Blütengesicht mit der reifenden Frucht darin dem Lichte zu. Nur durch Sterben gibt es Frucht, das ist das Gesetz des Samenkorns. Dieses Gesetz wandte Jesus einmal auf seinen eigenen Lebensweg an. Wir hören auf den Predigtext aus Johannes 12, Vers 20 bis 26. Er war auch in den letzten Wochen als Bibellese an der Reihe. Es war die Geschichte, die sich direkt an den Einzug Jesu in Jerusalem anschließt. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Nun, ganz neu ist uns ja die Erkenntnis aus der Botanik nicht, von der Jesus hier im Zusammenhang mit dem Weizenkorn spricht. Dass das aber auch ein Prinzip Gottes für unser Leben sein könnte, das will uns nicht ohne weiteres einleuchten. Göttliche Prinzipien sind nun einmal für unser natürliches Empfinden durchaus nicht immer plausibel, selbst wenn sie sogar in Naturgesetzen vorgezeichnet sind. Aber sie sind deswegen nicht weniger wahr und von daher auch ernst zu nehmen. Wir wollten ja zu gerne ein gutes und zufriedenes Leben. Vielleicht lieben wir es auch eher gemütlich. Doch ein gesegnetes Leben ist nochmal was ganz anderes. An Jesus und seinem Weg ist zu erkennen, was das tiefe Geheimnis eines gesegneten und gelingenden Lebens ist, eines Lebens, das Frucht bringt und Bedeutung hat bis in die Ewigkeit hinein. Darum tun wir gut daran, uns einfach der Bitte der Griechen damals anzuschließen, wir wollten Jesus gerne sehen. An ihm könnten wir entdecken, was Gott für uns am Herzen liegt und wie sein Weg aussieht, der unserem Leben Gewicht und Perspektive gibt. Jesus hatte damals gerade eine wirklich gute Zeit und manchen Erfolg. So sahen das jedenfalls seine Jünger. Angefangen hatte das vor ein paar Tagen mit der spektakulären Totenauferweckung von Lazarus. Ganz Bethanien war aus dem Häuschen. Wie ein Lauffeuer sprach sich dieses Wunder herum. Menschen drängten heran, viele waren überzeugt, Jesus ist die Lösung der Probleme. Und dann der Höhepunkt. Jesus zieht in Jerusalem ein. Nun, ein stattliches Pferd hätte da schon etwas mehr hergemacht als dieser Esel. Aber was soll's? Seinem Triumph hatte das keinen Abbruch getan. Die Menge jubelte ihm zu, das ist der Messias. Jetzt wird alles gut. Endlich kommt Gott zum Zug und setzt sich durch. Die Begeisterung war groß. Alle Hoffnungen ruhten auf diesem Jesus. Und nun kommt auch noch eine Gruppe Griechen, die Jesus unbedingt kennenlernen wollen. Die Jünger sind wie elektrisiert. Jetzt jubeln ihm nicht nur die Juden zu, jetzt kommen auch noch die Heiden. Was für Türen tun sich hier auf? Alles schien pro Christ, für Christus zu sein. So müssen die Jünger wohl gedacht haben und alles sprach doch auch dafür. Selbst Jesus schien davon ergriffen, indem er zu seinen Jüngern sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jetzt soll er groß rauskommen, sein wahres Gesicht zeigen und endlich das Ziel erreichen, für das er in diese Welt gekommen ist. Doch dann schockiert Jesus. Er sagt, die Verherrlichung wird kommen, aber erst durch den Tod hindurch. Nur übers Leiden und Sterben findet er zur Bestimmung seines Lebens. Nur durch Sterben gibt es Frucht, das ist der Weg Jesu. Dazu sagt er auch ein klares und unumstößliches Ja. Seine Liebe zu uns war so groß, dass er sein Leben für uns gab. Aus seinem Tod sollte uns allen eine großartige Frucht erwachsen, die Erlösung von aller Schuld, Friede mit Gott und ewiges Leben. Petrus wehrte damals ab, will Jesus verschonen, das widerfahre dir nur nicht, Das mit dem Kreuz und das mit dem Tod und so. Denn das ungeschriebene Gesetz seines und unseres Herzens ist, denk an dich, denk groß von dir und sei dein eigener Herr. Diese drei Prinzipien genügen, um die Welt zu dem zu machen, was sie heute ist. Jesus lebte konträr dazu. Er revolutioniert sozusagen unser Denkschema. Geben statt haben. Dienen statt herrschen. Und lieben. Selbstlos lieben statt gelten wollen. So zu leben, und das spüren wir irgendwie, geht nicht ganz ohne Verzicht, ohne Opfer und Schmerzen und auch ein Stück Sterben ab, dem Sterben eigener Wünsche und Bedürfnisse. Aber es ist offenbar der einzige Weg, der Gott entspricht und zum Segen führt, der einzige Weg, der Frucht erwachsen lässt. Wenn Jesus auch zu seinen Jüngern sagt, denn ein Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr liebt, wie ich euch geliebt habe, und es gibt keine größere Liebe als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Die Gruppe der Griechen wollte Jesus gerne sehen, entdecken, wer er ist, ihn genauer kennenlernen. Wer mir dienen will, sagt Jesus, der folge mir und begleitet mich auf meinem Weg. Folgt mir. Stellt euch aber darauf ein, dass es auch dabei wie bei dem Weizenkorn gehen wird. Ich bin davon überzeugt, Gott will, dass keiner vergeblich, das heißt eben nur für sich selber lebt. Er will, dass wir Frucht bringen, dass diese Liebe sich ausprägt, dass unser Leben gelingt. Bereits vor 70 Jahren stellte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz eine wachsende Intoleranz gegen Unlust fest. Der Wunsch, Unangenehmes zu vermeiden, sei zwar verständlich und im Grunde auch nicht negativ, aber dem Leide aus dem Wege gehen zu wollen, heißt, sich einem wesentlichen Teil menschlichen Lebens zu entziehen. Keine populäre Botschaft. Wenn Gott uns in ein Leben mit größerem Einfluss zu tieferer Reife und neuem Segen führen will, und ich bin überzeugt, das will er, geht es gewöhnlich auch immer wieder mal durch Brüche und Zerbrüche hindurch. Er lässt uns da unter Umständen auch Dinge erleben, die wir gar nicht vereinbaren können mit dem, was wir bisher mit Gott erlebt haben. Ich denke allein an die Erfahrung, die wir momentan wohl alle machten. Wir hatten wie noch vor Wochen miteinander weltweit für den Frieden in der Ukraine gebetet und dass ein Krieg doch abgewendet werden möge. Wie groß ist nun die Enttäuschung? Die Demonstrationen, aber viel schlimmer noch, die Gebete haben offenbar nichts bewirkt. Das sind Krisen für unseren Glauben. Gott will doch wohl nicht den Krieg. Aber warum verhindert er ihn dann nicht? Fragen, die Not machen, auf die wir keine rechten Antworten finden. Oder wir durchleben persönlich Grenzsituationen, wo wir nicht weiter wissen. Wir verlieren die Arbeit, ein Stück unserer Gesundheit, haben familiäre Probleme. Ein naher Mensch wird krank oder stirbt. Dann haben wir das Gefühl, dass der Glaube nichts bewirkt, dass Gott nicht mehr an uns denkt. Doch das können gerade Zeiten sein, in denen Gott uns auf etwas Neues vorbereitet, uns deutlich macht, dass unsere Grenzen nicht seine Grenzen sind, die wir nicht umgehen können, sondern Zeiten, die wir nicht umgehen können, sondern durchleben müssen, auch wenn es manchmal wie ein Sterben ist. Im Nachhinein haben wir schon manchmal entdeckt, dass auch jene Zeiten durchaus ihr Gewicht und ihr Gutes hatten, aber wenn man drinsteckt. Heinrich Kemner erzählt, wie er als Bauernjunge zum ersten Mal mit seinem Vater aufs Feld zum Aussehen durfte. Ein paar Tage später, erzählt er, ergriff mich eine Unruhe. Was mochte aus der Saat geworden sein? Als die Saat immer noch nicht aufging, schien mir das Saatgut verloren und ich fing an, den Boden zu durchsuchen. Wie betroffen war ich, erzählt er, dass der Weizen zu Matsch geworden war. Nicht anders ist es im geistlichen Leben. Sterbenswege sind oft auch besondere Segenswege. Soweit Kemner. Unser Wort kann uns helfen, uns auf solche Sterbeprozesse einzulassen, ja, vielleicht sogar ein Ja dazu zu finden, jedenfalls Gott freie Hand zu geben im Vertrauen darauf, dass er weiß, was er mit solchen Wegen auch in unserem Leben tut und vorhat. Er verspricht uns ja, Gedanken des Friedens mit uns zu verfolgen und nicht des Leides. Und dabei geht es Gott nie nur um unser irdisches Leben. Seine Absichten und Ziele gehen entschieden weiter. Bewahren zum ewigen Leben, heißt es hier. Wer mit Jesus lebt, muss darum bereit sein, auch immer wieder eigene Vorstellungen loszulassen, sich ihm zu überlassen. Es wenigstens lernen zu wollen. Nur wer sich selbst loslässt und sich ganz Gott und seinem Weg überlässt, findet auch zur göttlichen Bestimmung seines Lebens. Wer kann die seelischen Schmerzen und auch die bleibenden Verletzungen ermessen, die Abraham ertragen musste, als er Isaak die Erfüllung aller Sehnsüchte, Gebete und Verheißungen auf Gottes Geheiß hin opfern sollte? Nun, Gott hat es zum Schluss noch verhindert, bei ihm, seinem Sohn, bei sich selbst am Kreuz nicht. Wie muss Jakob unter seinem Hüftschaden gelitten haben, den Gott ihm bei einem Gotteskampf am Jabbok ihm zufügte und der ihn wohl für immer auch gezeichnet hat? Ganz verworrene und schmerzhafte Wege wurden Männer wie Josef oder Mose geführt und wurden doch gerade so für ihren Dienst an anderen Menschen und für die Sache Gottes in dieser Welt vorbereitet und vielen zum Segen, bis heute. Denken wir auch an Paulus. Der Pfahl im Fleisch hat ihm gewiss zugesetzt. Viele Jahre musste er auch als Weltmissionar auf dem Abstellgleis im Gefängnis sitzen, völlig nutzlos. Und gewann doch gerade in dieser Zeit mit seinen Gefangenschaftsbriefen eine Bedeutung bis heute, die er mit seinen Reisen vielleicht nie erreicht hätte. Gerade durch das Schwere fanden diese Gottesmänner nicht nur zu ihrem besonderen Profil und Format, sondern auch zu ihrer wahren Bestimmung. Gerade so wurde nämlich ihr Leben für andere fruchtbar und hinterließ reichen Segen. Warum? Gerade auf diesem Weg wurden sie in besonderer Weise abhängig von ihrem Gott. Sie lernten Vertrauen und von sich selber abzusehen. So wurden sie zu Segensträgern. Darum konnte Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, auch aus eigener Lebenserfahrung sagen, zu lernen, was Gott uns im Leiden sagen will, ist wichtiger, als aus ihm herauszukommen. Darauf hatte Jesus nun seine Jünger auch schon vorbereitet. Als sie wieder einmal in große Seenot gerieten und um ihr Leben bangten, kam Jesus, so berichtet Markus in Markus 6, mitten in der Nacht zu ihnen auf dem stürmischen See. Und da heißt es, und wollte an ihnen vorübergehen. Er wollte an ihnen vorbei vorangehen. Und das mitten im Sturm. Doch das war offensichtlich für den Glauben der Jünger viel zu viel. Sie wussten ja bereits, dass Jesus den Sturm stillen konnte. Das hatten sie erst kürzlich erlebt, als er mit ihnen im Boot saß. Aber dass er auch mitten im Sturm mit ihnen seinen Weg gehen kann und will. Das konnten und wollten sie nicht glauben. Darum hat Jesus sich barmherzig dieses Kleinglaubens, dieser Unfähigkeit der Jünger angenommen und hat den Sturm gestillt. Nochmal gestillt, um zu zeigen, ich bin der Herr. Ich bin's auch dann, wenn der Sturm nicht vorbeigeht. Es war eher ein Wunder ihres Kleinglaubens. Eigentlich sollten sie ja die Größe Gottes mitten im und trotz Sturm erleben lernen. Das wäre für sie ein wichtiger Lern- und Reifeprozess gewesen. Doch so weit waren die Jünger damals noch nicht. Was nehmen wir eigentlich von diesem geistlichen Naturgesetz, das auch mir gegen den Strich geht, diesem geistlichen Naturgesetz des Samenkorns, nur durch Sterben gibt es Frucht, was nehmen wir davon mit? Ich denke einmal, Jesus will uns ermutigen, Ja zu sagen zu Gottes Weg mit uns und ihm freie Hand zu geben. Wir können ganz sicher sein, er macht es gut und bringt uns durch bis ans Ziel. Und Jesus möchte, dass wir vorbereitet sind, eben auch auf andere Tage wie die ganz schönen, die ich auch so liebe. Wenn Gott uns gerade eine Verschnaufpause gönnt, und vielleicht geht sie auch schon über Jahre und Jahrzehnte, danken wir ihm herzlich. Gott kann auch auf guten Wegen segnen. Aber wir sollten nicht meinen, nur die guten Tage wären der Beweis für seine Liebe und Fürsorge uns gegenüber. Gerade in entbehrungsreichen Zeiten formt Jesus unser Leben und lässt es wachsen und reifen, lässt es fruchtbar werden für andere. Eure Traurigkeit macht euch fähig, andere Traurige zu trösten. Euer Trost, den ihr empfangen habt im Leiden, macht euch fähig zum Tröster für andere, hat Paulus erlebt. Und falls wir mit unserem Lebensweg und unserer geraden Situation hadern, will Jesus uns, glaube ich, auch helfen, uns mit der eigenen Geschichte auszusöhnen. Nur durchs Sterben gibt es Frucht, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Ich denke dabei auch an den Missionar Jim Elliot, dessen Lebensgeschichte ich las. Früher war er war Missionar gewesen, hat sich entschlossen, mit seiner jungen Frau zusammen an den Amazonas zu den Auka-Indianern zu gehen, um ihnen das Evangelium zu bringen, und haben viel unternommen. Und ihr erster Versuch, Kontakt aufzunehmen, endete damit, dass er von einem Pfeil tödlich getroffen wurde. Aber seine Frau ließ sich dadurch nicht abhalten. In großer, unermüdlicher Arbeit, 20 Jahre lang, mühten sie sich weiter um dieses Indianervolk am Amazonas. Und dann plötzlich kam es zu einem Durchbruch. Die Menschen erkannten, dass Gott es gut mit ihnen meint und dass die Liebe größer sein kann als der Tod. Und der Jim Elliot erschossen hat, war einer der Ersten, der sich dann bereit erklärt hat, sich taufen zu lassen, und war dann viele Jahre auch Leiter der ersten Gemeinden dort unter den Indianern. Dietrich Bonhoeffer hat im Gefängnis erfahren, wenn Gott uns nicht gibt, was wir wünschen, wird er uns geben, was besser ist. Jesus sagt, unsere Bestimmung ist, zur Ehre Gottes Frucht zu bringen, für andere ein Segen zu sein und bewahrt zu werden zum ewigen Leben. Dazu will und muss er uns gestalten, umgestalten. Dazu muss der Same in den Boden. Er muss sterben. So nur entsteht eine wunderbare Sonnenblume. Es ist Gottes guter Weg mit uns. Ein Weg, auf dem unser Leben reifen und Frucht bringen wird. Wie genau, weiß keiner von uns im Voraus. Aber das Erstaunliche ist, auf diesem Weg, und Gott lädt uns ein, ihm Verfügungsrecht zu geben über unsere Wege. Auf diesem Weg kommt unser Leben zu seinem Ziel und bringt Frucht zur Ehre Gottes. Und bedenken wir auch das traurige Schicksal des Sonnenblumenkerns, der davon verschont und für sich allein sein eigener Herr bleiben wollte. Nikolaus von der Flüe betet: Mein Herr und mein Gott, nimm mir alles, was mich wegzieht von dir. Mein Herr und mein Gott, gib mir alles, was mich hinzieht zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Das ist die Basis für ein gesegnetes Leben. Amen. Ich lade uns ein zum Gebet. Herr, in dieser Passionszeit preisen wir dich für deine Liebe, die alles preisgegeben hat, um unsertwillen, damit wir die Frucht deines Sterbens und deiner Auferstehung mitgenießen dürfen, Leben bis in Ewigkeit. Du hast deiner Liebe Gestalt gegeben, die in dieser Welt so nötig ist und doch so selten, eine Liebe, die sich selber hingibt, die nicht auf sich sieht, sondern den anderen ganz ernst nimmt bis zum Schluss. Danke, dass etwas von dieser Liebe auch jetzt in diesen Tagen sichtbar wird unter Menschen, die andere aufnehmen und über sich hinausschauen und nicht an sich denken, dass etwas aufleuchtet von dieser Liebe. Erbarme dich und lass es gelingen, dass auch aus dieser schrecklichen Zeit auch Segen erwächst und Menschen darüber neu auch erleben, was Leben trägt. Wir danken dir für dein Opfer für uns. Hilf uns, dass wir auch selber bereit werden, uns dir ganz hinzugeben, damit unser Leben etwas sei für andere zum Segen. Wir treten vor dich als deine Kinder und rufen zu dir: Herr, erbarm dich über die Ukraine und die vielen gequälten und verängstigten Menschen in diesen Tagen des Krieges. Wehre den Mächtigen in Russland, stehe den Hilflosen zur Seite, erbarm dich besonders der vielen Kinder. Barmherziger Gott, miteinander gedenken wir der Trauernden und Verzweifelten, der Verletzten und der vielen Flüchtlinge, die denken, Gott hätte sie verlassen. Steh ihnen bei mit deinem Trost und Schutz und segne auch die vielen Helfer an den Grenzen, in Krankenhäusern und Sammelunterkünften. Lass Frieden werden und gib neuen Gesprächen eine Chance. Erbarme dich besonders auch deiner Kirche in der Ukraine und auch in Russland, dass sie Orte des Trostes und der Hoffnung und des Friedens seien. Gütiger Gott, bewahre auch unsere Gedanken vor Hass und Gewalt. Lass uns alle abrüsten mit unseren Worten und Taten. Stärke unseren Glauben. Belebe unsere Hoffnung und lehre uns zu lieben. Dein Friede sei mit uns auch, wenn wir jetzt wieder in die neue Woche gehen. Lass uns sehen, wo wir in deinem Namen für andere da sein können. Hilf uns, in deiner Spur zu bleiben, im Wissen, es ist ein guter Weg und er birgt Segen in sich und er führt zum Ziel. So bleibe bei uns, Herr. Und alles, was uns sonst bewegt, sagen wir dir in deinem Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.